Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Die erste Hitzewelle des Jahres ist in Deutschland angekommen und das bedeutet Ausnahmezustand nicht nur für Menschen, sondern auch für Unternehmen, vor allem die, die auf den Rhein als Transportweg angewiesen sind und denen ein erneut so niedriger Pegel wie letztes Jahr zu schaffen machen würde.
Also im Normalfall fasst das Schiff 2000 Tonnen Salz. Das ist im letzten Jahr dann, je niedriger der Wasserstand wurde, weiter abgeschmolzen worden. Und am Schluss hatten wir als totales Extrem Schiffe mit nur 300 Tonnen, die dann hier in Niel ankamen.
Christian Lorenz von Rhein Cargo. Eine Recherche zu diesem Thema im Verlauf dieser Sendung. Doch zunächst schalten wir in den Handelssaal der Frankfurter Börse. Dort begrüße ich meine Kollegin Dorothee Holz. Frau Holz, in den beiden Türmen der Deutschen Bank, die sind ja nicht so weit weg von Ihnen, wird man heute Abend ziemlich gespannt auf Nachrichten aus den USA warten, auf die Ergebnisse des zweiten Teils des Stresstests für die Banken. Frage, muss sich die Deutsche Bank Sorgen machen?
Ja, auf jeden Fall dürften in den Banktürmen noch bis mindestens 22.30 Uhr die Lichter brennen, denn dann will die Fed die Ergebnisse bekannt geben. Und ja, die Deutsche Bank muss sich Sorgen machen, denn sie ist bei diesem zweiten besonders wichtigen Teil schon dreimal durchgefallen. 2015, 2016 und dann nochmal 2018 im vorletzten Jahr hat sie nicht teilgenommen. Professor Sascha Steffen von der Frankfurt School of Finance ist bei mir und schaut sich das natürlich auch genau an. Herr Steffen, womit rechnen Sie? Daumen erneut runter oder rauf?
Also ich glaube fest daran, dass alle Banken heute den zweiten Teil bestehen werden. Und ich glaube, das hat einfach einen ganz einfachen Grund. Und das ist nicht einfach an der Art, wie die Stresstests gemacht werden. Die amerikanische Notenbank möchte einfach diesen zweiten, noch qualitativen Teil abschaffen. Und das ist tatsächlich dann nur für die Banken möglich, die dieses Jahr auch bestehen. Und damit kann man zumindest ahnen, dass, wenn es nicht wirklich allzu schlecht aussieht, dass wirklich alle Banken auch tatsächlich diesen qualitativen Teil bestehen werden.
Also weil die Fed zu faul ist, wird die Deutsche Bank bestehen, um es mal ein bisschen drastisch auszudrücken. Wenn die Bank dann doch durchfallen sollte, was ja immer noch möglich ist, wäre das mehr als ein Kratzer an der Reputation?
Es ist auf jeden Fall nicht reputationsfördernd. Also schon mehrfach durchgefallen zu sein, beziehungsweise auch immer wieder in den Nachrichten zu sein bezüglich Fehler im Risikomanagement, Fehler insgesamt im Geschäftsablauf in der amerikanischen Tochter, das ist kein gutes Zeichen. Und natürlich hat es Implikationen. Ja, der zweite Teil ist deswegen so wichtig, weil er für die amerikanischen Banken bestimmt, ob sie weiterhin Dividenden zahlen dürfen, ob sie weiteren Aktienrückkäufe durchführen dürfen. Und natürlich bei den nicht-amerikanischen Banken auch die Frage, dürfen sie Aktiva und Zahlungsmittel an die Hauptstelle, also in diesem Fall an die Deutsche Bank in Frankfurt, wieder zurückführen. Also von daher ist es schon für die Bank wichtig, auch in diesem Stresstest zu bestehen.
Die Deutsche Bank will ja ihr US-Geschäft drastisch zurechtstutzen. Es geht da vor allem um Aktiengeschäfte. Schneidet sie einen wichtigen Teil ab?
Ich meine, es ist wichtig, jetzt auch tatsächlich zu fokussieren. Und dann stellt sich die Frage, auf der einen Seite, wo natürlich, was sind Ertragsbringer, auf der anderen Seite, wo sind auch hohe Kosten? Und einfach das große Kapitalmarktgeschäft, was auch die Deutsche Bank in den USA hat, ist natürlich auch sehr kapitalintensiv. Und wenn sich das einfach nicht mehr rentiert, ist es natürlich auch sinnvoll, hier tatsächlich auch den Rotstift anzusetzen und dieses auch zu streichen.
USA sind ein schwieriges Pflaster für die Deutsche Bank aus anderen Gründen noch. Sie hat Donald Trump, bevor er Präsident wurde, riesige Kredite gewährt, auch mit seinem Schwiegersohn Jared Kushner, und hat sie dann auch Geschäfte gemacht. Jetzt steht die Bank unter Verdacht, dass sie sich möglicherweise nicht an die Anti-Geldwäsche-Gesetze der USA gehalten hat. Wie gefährlich ist das?
Insgesamt sind natürlich das alles operationelle Risiken. Geldwäsche ist ein wichtiger Punkt, haben wir auch in den vergangenen Monaten auch bei anderen Banken gesehen. Auch in den letzten Wochen war das wieder im Gespräch. Und natürlich, gerade wenn es auch jetzt in so einem sehr wichtigen Fall, wie jetzt beispielsweise mit dem amerikanischen Präsidenten, dann ist natürlich auch die Gefahr sehr hoch, dass dann in einem Wahlkampf diese Dinge auch zutage kommen und dann natürlich auch sich weiter die Frage stellen, wie weit kommt es wieder zu neuen Strafen und weiteren operationellen und Rechtsrisiken, die sich dann wieder auftürmen.
Springen wir nach Deutschland. Die Bank plant eine Bad Bank. Dort soll der schonende Abbau von problematischen Wertpapieren möglich sein. Die Bank will sich auf profitablere Geschäfte konzentrieren. Ist das der lang ersehnte Befreiungsschlag oder doch nur Augenwischerei?
Es ist nicht Augenwischerei, aber ich glaube, es ist einfach ein wichtiger Teil der Strategie zu sagen, was ist Kerngeschäft, was ist nicht Kerngeschäft. Und eine Bad Bank ist ein wichtiger Teil, auch um Transparenz zu schaffen, sowohl für die Bank natürlich selber, für den Regulator. Auch Amerikaner werden sehr stark darauf schauen, inwieweit geht das amerikanische Geschäft zurück, welche Konsequenzen hat das, sowohl natürlich für das Risiko des verbleibenden Portfolios, aber auch die Deutsche Bank ist in Amerika, in den USA, in New York, einer der wichtigen Geschäftspartner der amerikanischen Notenbank, auch um Handelsgeschäfte zu betreiben. Von daher ist das für die Regulatoren sehr wichtig, aber auch für die Investoren, denke ich, weil auch hier kann man sich ein Bild machen, was sind tatsächlich die Aktiva, die nicht mehr rentabel sind und wie steht die Bank an sich sonst weiter da.
Ich höre daraus, dass Sie da zumindest einen Schritt in eine möglicherweise richtige Richtung sehen. Das war Professor Steffen von der Frankfurt School. Dankeschön.
Vielen Dank auch aus Köln. Und liebe Frau Holz, lassen Sie uns einen Blick auf die Gesamtlage werfen. Da schauen die Märkte schon auf den G20-Gipfel in Osaka.
Ja, natürlich ein Gipfel, der ungeheuer wichtig ist und entsprechend unter großer Beobachtung steht natürlich auch an den Aktienmärkten. Der Handelsstreit zwischen den USA und China bestimmt das Geschehen. Trump und sein chinesischer Kollege Xi wollen miteinander reden. Im Vorfeld werden von beiden Seiten positive Nachrichten gestreut. Gestern behauptete US-Finanzminister Mnuchin, man habe schon 90% des Weges zurückgelegt. Heute schreibt eine Hongkonger Zeitung, dass Trump die angedrohte Ausweitung der Zölle auf chinesische Importe vorerst verschieben wolle. Und das hat die Märkte in Asien beflügelt. Den DAX auch zunächst, aber der ist nur noch ein paar Pünktchen höher bei 12.253.
Ja, wesentlich höher ist da die Aktie von Bayer, deutlich gestiegen. Und das liegt wohl an einem Hedgefonds-Investor, richtig?
Ja, und zwar nicht an irgendeinem, sondern am amerikanischen Hedgefonds Elliott. Elliott ist mit 1,1 Milliarden Euro bei Bayer eingestiegen. Das fällt zwar nicht sonderlich ins Gewicht, aber der Investor ist bekannt für seine rabiaten Maßnahmen, um einen Mehrwert zu erhalten. Aus Sicht von Elliott gibt es da noch viel Luft nach oben. Eine Aufspaltung könnte solch einen Mehrwert schaffen, so die Spekulationen. Aber es gibt noch einen Grund. Der Aufsichtsrat setzt beim Thema Glyphosat-Klagen wohl auf eine neue Strategie, setzt mehr auf Vergleiche und hat sich einen bekannten US-Anwalt als Berater gesichert. Auch das sorgt hier für Pluspunkte. Die Bayer-Aktie gut 7% höher.
Und wir hören im Hintergrund, da wird offensichtlich umgebaut. Ich hoffe, die Börse bleibt
stehen.
Nein,
das ist der Traton-Börsengang. Der wirft seine Schatten voraus oder seine Geräusche.
Okay, dann haben wir aber kurz noch Zeit für den Blick auf Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro etwas höher bei einem Dollar 13,70. Die meisten öffentlichen Anleihen verbilligen sich bis zu einem Euro 15. Die Umlaufrendite steigt um 2 Basispunkte auf minus 0,33% und Gold fällt um 2 Dollar auf 1.405 Dollar.
Und zu dem Traton und Börsengang kommen wir dann gleich noch in dieser Sendung. Zunächst mal vielen Dank nach Frankfurt, Dorothee Holz. Und wir bleiben beim Thema Aktien, denn bei dieser Aktionärsversammlung haben die meisten anwesenden Aktionäre nichts zu melden. Es geht um die Porsche SE, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Autohersteller. Die Porsche SE ist eine Beteiligungsgesellschaft und hält unter anderem die Mehrheit der Stimmrechtsaktien am Volkswagen-Konzern. Stimmberechtigt sind dort aber nur die Vertreter der Familien Porsche und Piëch. Freie Aktionäre haben nur stimmrechtslose Vorzugsaktien. Und genau sie sind es aber, die sich derzeit bei der laufenden Hauptversammlung am lautesten über die Folgen des Dieselskandals beschweren. Thomas Wagner lässt zu Beginn seines aktuellen Beitrags Aktionäre zu Wort kommen.
Die Automobilindustrie ist zurzeit überhaupt nicht befriedigend. Diesel, hauptsächlich Dieselaffäre.
Das ist mein persönliches Thema. Ich habe einen Diesel, einen Vierer-Diesel. Wenn es mit der Straßenbahn hier im Falle kontrolliert wird, dass ich kein Problem bekomme mit dem Diesel, ja.
Aktionäre, die mit der Straßenbahn zur Hauptversammlung der Beteiligungsgesellschaft Porsche SE fahren, weil sie ihren eigenen Diesel wegen der Fahrverbote in Stuttgart nicht mehr bewegen dürfen, nicht das beste Omen für die Hauptversammlung. Und natürlich die Diesel-Thematik, wie die offiziellen Konzernvertreter die Folgen illegaler Abschalteinrichtungen bei Fahrzeugen des VW-Konzerns ein wenig verharmlosend nennen, zieht sich dann auch wie ein roter Faden durch die Aktionärsversammlung.
Die negativen Sondereinflüsse, insbesondere aufgrund der Diesel-Thematik, lagen wie im Vorjahr bei 3,2 Milliarden Euro.
Und zwar, so Hans-Dieter Pötsch als Vorstandschef der Porsche SE beim Volkswagen-Konzern, an dem die Porsche SE über 30% des Aktienkapitals und über 50% der Stimmrechtsaktien hält. Und mittlerweile wird als Folge des Dieselgate-Skandals nicht nur VW mit Klagen überzogen.
Was die Diesel-Thematik betrifft, ist die Porsche SE ebenfalls mit Anlegerklagen konfrontiert. Insgesamt sind nach neuestem Stand 199 Verfahren vor dem Landgericht Stuttgart 2 Verfahren vor dem Oberlandesgericht Stuttgart und 30 Verfahren vor dem Landgericht Braunschweig anhängig. Gefordert wird Schadenersatz in Höhe von insgesamt rund 1,1 Milliarden Euro.
Musste dann auch Porsche SE-Vorstandschef Bötsch zugeben. Allerdings fügte er auch hinzu:
Wir betrachten sämtliche im Zusammenhang mit der Dieselthematik gegen die Porsche SE erhobenen Klagen als unbegründet und teilweise auch als unzulässig.
Allerdings, bis die Gerichte darüber noch nicht entschieden haben, gehe von den anhängigen Klagen ein Druck auf die Porsche SE-Papiere aus, die aber, so sah es Vorstandschef Hans-Dieter Bötsch, dann doch noch positiv bei einer Klageabweisung ein gewisses Wertsteigerungspotenzial in sich bergen. Immerhin schaffte die Porsche SE ein Konzernergebnis von 3,5 Milliarden Euro im Jahr 2018, 6% mehr als im Vorjahr. 539 Millionen Euro zahlte die Porsche SE als Dividende an die Aktionäre aus, 400 Millionen Euro nutzte das Unternehmen zum Ankauf weiterer Volkswagen-Aktien und hält nun 53,1% der Stimmrechte am VW-Konzern. Die neue VW-Zukunftsstrategie Together 2025 Plus werde von der Porsche SE Holding ausdrücklich unterstützt, so Hans-Dieter Pötsch. Das Ziel?
2025 möchte Volkswagen das führende Unternehmen für individuelle Mobilität im elektrischen und vernetzten Zeitalter sein. Gleichzeitig soll der Volkswagen-Konzern in einigen Bereichen einem Softwareunternehmen gleichen.
Bei diesem Transformationsprozess stehe die Porsche SE als wichtigster Aktionär voll hinter dem VW-Vorstand, hieß es auf der Hauptversammlung in Stuttgart.
Thomas Wagner berichtete, und wir bleiben bei Volkswagen. Der Konzern muss sich beim Börsengang seiner Lkw- und Bustochter mit einem weit geringeren Erlös begnügen als einst erhofft. Mehr dazu jetzt von Konrad Busen.
Traton heißt das Unternehmen, dahinter verbirgt sich die Nutzfahrzeugsparte von Volkswagen, also unter anderem Scania und MAN. VW hat Abstriche machen müssen bei diesem Börsengang. Ursprünglich sollte bis zu ein Viertel des Unternehmensbereichs verkauft werden. Aber die Zahl der Aktien, die angeboten werden, wurde reduziert auf 11,5% von Traton. Auch der Preis, den VW mit den Aktien erzielen kann, ist kleiner als erhofft. Die begleitende Bank JP Morgan teilte mit, dass der Ausgabepreis zwischen 27 und 28 Euro pro Aktie liegt. Das ist am unteren Rand der ursprünglich angepeilten Preisspanne. Die war 27 bis 33 Euro. VW wird mit dem Börsengang morgen voraussichtlich 1,6 Milliarden Euro einnehmen, deutlich weniger als vor einigen Monaten noch erhofft, als der Autobauer dachte, deutlich mehr Aktien am Markt unterbringen zu können. Bis zu 6 Milliarden Euro sollte der Erlös laut den ursprünglichen Plänen für den Börsengang sein.
Konrad Busen berichtete. Und Themenwechsel: Verfahren gegen Facebook und Amazon, die Untersuchung von Vergleichsportalen oder die Verwendung der Nutzerdaten bei Smart-TVs. Das Bundeskartellamt hat immer mehr Aufgaben, die auch die Verbraucher direkt betreffen. Heute hat sie ihren Jahresbericht vorgelegt. Aus Bonn berichtet Jörg Sauerwein.
Die digitale Wirtschaft macht dem Bundeskartellamt immer mehr Arbeit. Wir wollen den Wettbewerb offen halten für neue Teilnehmer und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Verbraucher nicht unter einem Missbrauch der Marktmacht eines Anbieters zu leiden haben, erklärte Kartellamtspräsident Andreas Mund in Bonn. Deshalb wünscht sich Mund künftig noch mehr Befugnisse. So hatte die Behörde bei einer Untersuchung zu Vergleichsportalen zwar deutliche Defizite festgestellt, kann aber bisher nichts dagegen tun. Demnach werden Verbraucher zum Beispiel bei Hotelportalen mit fragwürdigen Mitteln unter Druck gesetzt, möglichst schnell zu buchen. Und bei Versicherungen würden vermeintlich die besten Angebote angezeigt, dabei aber verschwiegen, dass dabei gar nicht das gesamte Marktangebot berücksichtigt wird. Solche Mängel müsse das Kartellamt nicht nur fest, sondern auch abstellen können. Entsprechende Gesetzesänderungen seien mit Sicherheit im Sinne der Verbraucher, forderte der Kartellamtspräsident in Richtung Politik. Die Wettbewerbshüter untersuchen zurzeit unter anderem auch, inwieweit Benutzerbewertungen im Internet möglicherweise missbraucht werden. In der Internetwirtschaft könnten sehr schnell sehr viele Verbraucher geschädigt werden, erklärte Mund in Bonn. Dagegen will die Behörde stärker vorgehen.
Jörg Sauerwein. Und am heutigen Donnerstag macht die Hitze in vielen Regionen Deutschlands eine kleine Pause. Aber schon am Wochenende soll es weitergehen. Nicht nur die Menschen, sondern auch die Unternehmen leiden unter der Hitze. Insbesondere die Unternehmen, die auf den Rhein als Transportweg angewiesen sind. Sinkt sein Wasserspiegel stark, gerät die Produktion in vielen Fabriken ins Stocken. Im vergangenen Jahr war die Lage besonders kritisch. Worauf stellen sich die Firmen in diesem Jahr ein? Meine Kollegin Antran ist dieser Frage nachgegangen.
Der Sommer 2018 war sicherlich eine Ausnahme hinsichtlich Temperaturen und Trockenheit. Dennoch bereiten wir uns darauf vor, dass solche extremen Wetterereignisse in Zukunft häufiger auftreten könnten.
Heißt es in einem Statement des Chemiekonzerns BASF. Das Unternehmen hat im Vorjahr Gewinneinbußen von fast 23% hinnehmen müssen. Ein Grund dafür war das langanhaltende Niedrigwasser des Rheins. Ein Beispiel: In Köln beträgt der Normalstand des Rheins mehr als 3 Meter. 2018 schrumpfte er zwischenzeitlich auf unter 80 Zentimeter. Eine schwierige Situation für die Binnenschifffahrt.
Also im Normalfall fasst das Schiff 2000 Tonnen Salz. Das ist im letzten Jahr dann, je niedriger der Wasserstand wurde, weiter abgeschmolzen worden. Und am Schluss hatten wir als totales Extrem Schiffe mit nur 300 Tonnen, die dann hier in Niel ankamen.
Sagt Christian Lorenz, Pressesprecher von Rhein Cargo. Das Unternehmen regelt den Hafenumschlag an 7 Standorten am Rhein, unter anderem in Köln. Die Situation von 2018 beschreibt er so.
Die Binnenschifffahrt ist damals von einem Extrem ins andere gefallen. Im Januar, Februar war Hochwasser und ab Ende April ging es dann los mit der Trockenheit und der Niedrigwasserphase.
Die Folge war, dass der Hafenumschlag um fast 12% zurückging. Das Problem? Wetter ist immer und Langzeitprognosen sind im Prinzip unmöglich.
Es ist nicht so, dass wir jetzt im Vorfeld planen können. In einem Monat schätzen wir, dass es eine Niedrigwasserphase gibt und dann fangen wir an, jetzt da umzudisponieren. Wir sind da natürlich in Anführungszeichen Opfer der Gegebenheiten.
Bisher ist die Lage am Rhein allerdings gut. Der Pegel ist sogar ein bisschen höher als sonst um diese Jahreszeit. Im Gegensatz zu Elbe, Weser und Oder. Dort herrscht zurzeit Niedrigwasser. Dazu muss man wissen, der Rhein ist ein Spezialfall. Schmelzwasser der Alpen füllt seinen Wasserbestand im Juni, bis das gesamte Gletscherwasser abgetaut ist. Dann kann sich die Situation im Laufe des Sommers allerdings noch ändern.
Das heißt also, wenn wir dasselbe heiße, trockene Wetter bekommen wie im letzten Jahr, werden wir in diesem Jahr noch niedrigere Wasserstände und Abflüsse vorfinden.
Erklärt Jörg-Uwe Belz von der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Für das Institut analysiert er bundesweit die Wasserstände, insbesondere bei extremen Zuständen wie Niedrigwasser. Seine Langzeitprognose fällt nüchtern aus. Ab 2050 könnten Hitze und lange Niedrigwasserperioden zum Normalfall werden.
Quasi wäre das Jahr 2018 ein Spiegel dessen gewesen, was wir in der zweiten Jahrhunderthälfte zu vergegenwärtigen haben, wie unsere Modellrechnungen es ergeben haben.
Die Unternehmen bereiten sich unterschiedlich darauf vor. BASF hat den Anteil an Schiffen erhöht, die auch bei sehr niedrigen Wasserständen fahren können. Und Rhein Cargo setzt auf Flexibilität bei den Transportwegen, unabhängig vom Wasser.
Die Verknüpfung von allen Verkehrsträgern, sprich Straße, Schiene und Wasserstraße. Das heißt, in Köln ist es möglich, dass Schiffe Ladung bringen und die dann auf die Schiene umladen lassen. Beziehungsweise auf den LKW.
Auf diese Weise konnte das Unternehmen im letzten Jahr größere Verluste verhindern. Der Transport der Waren lief verstärkt über Züge und LKWs ab. Aus ökologischen und planerischen Gründen wolle das Unternehmen trotzdem nicht auf die Binnenschifffahrt verzichten. Denn für so viel Ware, die ein modernes Containerschiff transportieren kann, braucht man auf der Straße 250 LKWs. Das wäre Wahnsinn, sagt Christian Lorenz.
Wie rüsten sich die Unternehmen für Niedrigwasser, Antran berichtete. Und es ist keine gute Nachricht für den US-Flugzeugbauer Boeing. Bei der Modellreihe 737 MAX gibt es erneut ein Problem. Damit beginnen die Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich.
Die US-Flugaufsicht habe ein weiteres Softwareproblem entdeckt, teilte Boeing mit. Die Technik müsse nun aktualisiert werden, man werde dem entsprechen. Der Fehler sei vergangene Woche bei Tests in einem Flugsimulator gefunden worden. Demnach könne die Störung dazu führen, dass die Nase des Flugzeugs nach unten gezogen werde. Nach 2 Abstürzen wurden weltweit Flugverbote für die betroffene Modellreihe 737 MAX verhängt. Der Autobauer Ford hat den geplanten Stellenabbau konkretisiert. In Europa würden bis Ende kommenden Jahres 12.000 Arbeitsplätze gestrichen. Außerdem würden 6 Fabriken geschlossen, 3 Werke in Russland, eines in Frankreich und eines im britischen Wales. Im deutschen Saarlouis und im spanischen Valencia seien Schichten gestrichen worden. Die Immobilienwirtschaft fordert bessere Rahmenbedingungen, um neue und bezahlbare Wohnungen zu bauen. Klaus-Peter Hesse vom Zentralen Immobilienausschuss sagte im Deutschlandfunk, die Immobilienwirtschaft wolle, könne aber nicht bauen. Die Baugenehmigungsverfahren dauerten zu lange und mancherorts würden Bauprojekte verhindert. Als Beispiel nannte er das Tempelhofer Feld.
Wir haben wahrscheinlich vor 10, 15 Jahren nicht rechtzeitig erkannt, dass immer mehr Menschen in unsere Städte ziehen wollen. Da hat man noch gedacht, auf dem Land ist es auch schön. Mittlerweile stellen wir fest, die Menschen wollen in der Stadt leben. Es gibt zu wenige Angebote in der Stadt. Also müssen wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, schnell agieren, schnell Wohnraum auch schaffen. Das ist derzeit aber unter den jetzigen politischen Rahmenbedingungen, die wir vorhanden, nicht ganz so einfach.
Beim Tag der Immobilienwirtschaft trifft die Branche heute auf die Bundespolitik. Für die gestiegenen Immobilienpreise machen die Grünen auch die Geldwäsche verantwortlich. Die finanzpolitische Sprecherin Lisa Paus sagte der Süddeutschen Zeitung, Grund seien schwache Kontrollen, hohe Intransparenz und satte Renditen. Der Bundestag berät heute nun über einen Antrag der Grünen für strengere Regeln bei Immobilienverkäufen. Demnach sollen etwa Barzahlungen ab einer bestimmten Summe verboten werden.
Die Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich. Vielen Dank. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Im Mittelpunkt steht das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Luftschadstoffmessung in den Großstädten.
Inhaltlich sei es glasklar, bemerkt der Tagesspiegel aus Berlin. Die Messstellen müssen da aufgestellt werden, wo die Menschen die meisten Schadstoffe einatmen. So soll die Gefahr minimiert werden, dass die EU-Grenzwerte unbemerkt überschritten werden. Und, für die Politik noch einschneidender, es genügt, wenn in einer Stadt an einer einzigen Messstelle der Grenzwert für den Jahresdurchschnitt übertroffen wird. Beides zusammengenommen macht es sehr wahrscheinlich, dass noch mehr deutsche Städte das Recht ihrer Bürger auf saubere Luft verletzen und deshalb konsequenter handeln müssen. Spätestens seit diesem Urteil gibt es keine Ausreden mehr. Der Bremer Weserkurier sieht darin auch einen Gewinn für die Demokratie. Alle Bürgerinnen und Bürger, die zweifeln, ob Stationen richtig platziert sind, haben das Recht, dies juristisch prüfen zu lassen. Einen Verlierer gibt es aber, Verkehrsminister Scheuer, der die Messstellen und auch die Grenzwerte in Frage stellte. Diese zweite Pleite kann er sich so kurz nach der Schlappe um die Pkw-Maut eigentlich nicht leisten. Die Kritik an ihm wächst. Zu Recht. Und die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe betonen, mit den strengen Luxemburger Vorgaben rücken nun die Luftreinhaltepläne der Kommunen wieder stärker in den Fokus. Bis der Verkehr lokal komplett emissionsfrei rollen wird, braucht es in hochbelasteten Städten mehr Radverkehr, Busspuren und Parkraumbewirtschaftung. Das pauschale Politversprechen, zu Dieselfahrverboten werde es schon nicht kommen, ist nach dem Urteil bereits so gut wie gebrochen. Abschließend noch einmal zu der bereits erwähnten Mautpleite. Der Kölner Stadtanzeiger schreibt, dieser Verkehrsminister wird bis auf Weiteres alle Hände voll zu tun haben mit Schadensbegrenzung. Denn das Desaster hat handfeste Folgen. 1 Milliarde Euro an Einnahmen waren bereits eingeplant. Sie fehlen nun in den nächsten Jahren im Verkehrsetat. Scheuer muss nun darauf hoffen, dass juristische Winkelzüge helfen, den Schaden für die Allgemeinheit doch noch irgendwie zu begrenzen. Ein langes, zähes Schiedsverfahren steht bevor, in dem es um hohe Millionenbeträge geht. Das alles wird viel Kraft kosten. Kraft, die eigentlich für eine überzeugende Mobilitätswende nötig wäre.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau auch nachzulesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Damit geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den 14 Uhr Nachrichten dann hier die Sendung Deutschland heute mit meiner Kollegin Ute Meyer am Mikrofon. Und da geht es dann um den Strategiefonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern.